Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Erinnert ihr euch noch an das letzte Update mit uns? Da kamen fast schon entspannte Urlaubsgefühle hoch. Doch Schluss damit, ab sofort gilt das Standardprogramm, das heißt, es herrscht wieder ordentlich Druck auf dem Kessel. Wir sprechen wie gewohnt über jede Menge aktuelle Releases und unsere ganz persönlichen Highlights. Natürlich sind auch wieder diverse Neuigkeiten mit am Start, zum Beispiel in Form von lang erwarteten Ankündigungen, abgedrehten Projekten und der Frage, warum Marvel-Filme in China eigentlich nicht so gut ankommen. Bei den Trailern wird unser Programm wieder besonders tight, denn diese Woche pfeift uns Benedict Candy Crush was vom Wilden Westen, The Rock schmeißt sich wieder an Ryan Reynolds ran, Leonardo DiCaprio guckt in den Himmel und Keanu Reeves hat mal wieder Computerprobleme. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen! Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Episode Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Boom.
War ein sehr schwaches Echo.
Das stimmt. Aber wir gucken mal, ob ich es mit dem Rest vom Intro noch rausgerissen bekomme. Denn wir sind zurück zu einer Update-Folge.
Yes.
Vollgepackt mit tollen Sachen.
Schon wieder.
Aber schon wieder, immer noch tatsächlich, aber... Mit wem soll ich das Ganze hier auswerten, wenn nicht mit dem Turk zu meinem JD? Oder mit dem, der seinen Senf dazu gibt, zu meinem Ketchup? Hallo und herzlich willkommen, Ronny.
Okay, auch nicht schlecht.
Na?
Manche sind ja wahrscheinlich eher so die Schrankenfans, ne? Rot-Weiß. Aber Senf und Ketchup geht natürlich auch klar für den einen oder
ja,
anderen.
Ja, möglich. Aber das sind die, die bei mir zusammengehen.
Okay, das habe ich notiert.
Und ich dachte, der Gag mit dem Senf dazugeben passt ganz gut zu...
Ja, das muss man natürlich sagen. Der wäre sonst nicht aufgegangen. Ich finde es auch gut, wie du
direkt... Acht Augen und zwei Meinungen halt, so.
Oh, das könnte auch ein Untertitel von dem Podcast sein. Acht Augen, zwei Meinungen, weißt du?
Aber wir sind nur zu zweit, ich verstehe nicht.
Ich finde es aber auch ganz gut, wie du meine Geschwindigkeit so ein bisschen adaptiert hast, die ich hier mit dem Intro schon vorgegeben habe.
Hier läuft ja die ganze Zeit, das wissen die Leute tatsächlich nicht. Wir haben beide Kopfhörer auf und wir haben tatsächlich, also wir legen immer am Anfang der Episode und ich komme direkt ins Verhaspeln, so ein BPM fest. Mhm. Und da haben wir tatsächlich so ein permanentes Klicken drauf, damit wir im Takt bleiben zu der Geschwindigkeit, die wir festgelegt haben am Anfang der Folge.
Jetzt hast du unseren großen Trick verraten, genau. Weißt du noch, von ein paar Jahren hat noch so ein analoges Metronom gereicht, aber mittlerweile muss es so ein digitaler Klick sein.
Ja, es ist bei mir auch tatsächlich kein digitaler Klick, es ist ein von Krusty dem Clown von den Simpsons. Der motiviert mich zusätzlich.
Wie viele hast du damit jetzt gerade abgehängt, die zuhören? Wie viele von den drei?
Mindestens die Hälfte von den dreien. Gut, okay. Du hast es angekündigt. Wir haben viel vor heute, wie wir eigentlich immer viel vorhaben. Aber lass uns doch vielleicht mit den Highlights starten. Und da ich jetzt die Überleitung gemacht habe,
erste Highlight machen.
Ach so, kann ich machen. Das ist kein Problem.
Oh, das war einfach.
Ja, wegen mir. Ich war ja tatsächlich, ich bin ja auch so ein bisschen der Grund, dass es sich jetzt hin und wieder mit dem Update ein bisschen gezogen hat. Oder generell, dass wir vielleicht hier oder da die andere Pause hatten. Denn
eine Woche.
Ich war tatsächlich im Urlaub, auch wenn wir, glaube ich, das ganz gut aufgefüllt haben, dieses potenzielle Urlaubsloch. Aber der auf den sozialen Medien folgt, hat mitbekommen. Ich war im Süden von Deutschland unterwegs, habe mir das mal angeguckt da, Berge und so, war schön. Und habe die Gelegenheit genutzt, im ersten und ich meine auch einzigen Dolby Cinema von Deutschland gewesen zu sein, in München, um Shang-Chi zu gucken, im Kino. Und das war ganz großes Tennis. Schwerst begeistert war... Ich war skeptisch tatsächlich, ob es wirklich so liefern kann, wie ich mir das vorstelle, aber die Inszenierung der Action, was Choreo und Cinematografie betrifft, hat meine Erwartung bei Weitem übertroffen. Habe ich nicht damit gerechnet, dass es so gut zusammenläuft. Ich habe selten so gute Choreos gesehen. Du hast die DNA erkennen können von allem Möglichen, von einem Ip Man, von Jackie Chan. Das war schon
ein toller Kniefall in vielerlei Hinsicht. Hat insgesamt Spaß gemacht. Es hatte diesen Witz und den Charme und die Größe, wie man sie von Marvel-Filmen auch so gewohnt ist. Und es war unterm Strich, und das ist somit das größte Kompliment, was ich dem Film halt auch machen kann, es hat sich für mich gelohnt, ins Kino zu gehen. Insbesondere da natürlich im Dolby Cinema. Es ist ein Kinofilm. Die große Leinwand hat ihm, glaube ich, den extra Push gegeben mit dem fetten Sound. Ich war schwer begeistert. Mein erstes Highlight.
Ich habe ja Verschiedenes gehört und gelesen. Also soll ganz gut sein, aber Bösewicht generisch und das Ende artet wieder im Marvel-CGI aus.
Also ja, na klar, hast du viel Marvel-CGI, wobei, und das ist jetzt so meiner Spoiler, von daher haltet euch im Zweifel 10 Sekunden die Ohren zu. Da ist schon richtig gute Kaiju-Action drin. Besser vielleicht sogar, als die letzten Kaiju-Filme es gemacht haben. Leider Gottes. Und das schmerzt mich. Natürlich, ne? Wer mich kennt. Aber
damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet.
Und ich muss gestehen, generischer Bösewicht fand ich gar nicht. Also ja, na klar, man hat es alles irgendwie so oder so ähnlich schon mal gesehen, aber ich fand, trotzdem hat er ihm wird quasi die Breite gegeben. Diese zwar vielleicht generische Story, die ihn quasi auf die böse Seite getrieben hat, also die hat man vielleicht schon mal gesehen, aber der Platz ist da, um das auszuspielen und das macht ihn tatsächlich ein bisschen nahbarer und ich fand dadurch im Vergleich zu, also da hatten wir Marvel-Bösewichte, die waren ja quasi, die haben auf dem Löschblatt hatten die ja quasi Platz und hier muss ich sagen, das war schön, also das fand ich gut. Eigentlich.
Ich bin da noch ein bisschen hinhergerissen. Ich muss eh mal gucken, hier bei mir in Freiburg, das Cinemax macht so ein bisschen OV, kommt man schwierig an Tickets ran, weil Corona passen irgendwie nur gefühlt 2,5 Leute rein und OV wird da nicht so lange gezeigt. Ich bin mal gespannt, was ich hier von den Blockbustern dieses Jahr noch so aufgrund der aktuellen Situation so mitnehmen kann und vielleicht auch möchte. Soll ich mal mit meinem ersten Highlight hier reinstarten? Wir haben, glaube ich, beide zwei diese Woche dabei.
Frag doch nicht so, ja, aber ich kann, wie gesagt, ich halte mich ja kurz, ich versuch's zumindest.
Okay, dann kommen wir hier vom Marvel-Knaller-Bunt-Action zu was ganz anderem wieder, und zwar zu Big Time Adolescence. Beziehungsweise wusste ich lange Zeit nicht, es gibt einen deutschen Untertitel, Der harte Weg zum Erwachsenwerden. Schon mal gehört?
Yes.
Ist eigentlich ein Film aus 2019, hat sich, und ich glaube auch wieder an uns vorbei, so zum Jahreswechsel, Dezember 2020, ins deutsche Streaming-Angebot gemogelt. Auch das war dir bewusst?
Ich meine, dass mir das schon mal irgendwann.
Haben wir darüber geredet?
Wurde. Nee, wir haben nicht drüber gesprochen, tatsächlich.
Nee, aber es ist irgendwie, also ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl ich wusste, dass der Film lange Zeit irgendwo rumschwurbelte. Sei es drum. Ich habe ihn jetzt gesehen, Film mit Pete Davidson, der Pete Davidson spielt, also ähnlich wie King of Staten Island, ne, so ein bisschen verwahrlost und kriegt sein Leben nicht gebacken. Aber um ihn geht's eigentlich gar nicht, sondern es geht um quasi einen Jungspund aus der Highschool, der ihn so ein bisschen anhimmelt und quasi so die Vorbildfunktion von ihm oder bei ihm übernimmt. Und gespielt wird dieser Jungspund von Griffin Gluck. Den kennt man vielleicht aus Why Him von 2016 mit Bryan Cranston oder dem Tall Girl Film von Netflix 2019 oder, wie bei Emilia Jones letzte Woche festgestellt, aus Lock and Key, auch Netflix-Produktion.
Ah, verstehe.
Typisch Coming of Age, allerfeinst würde ich sogar sagen. Extreme Vibes vom Look and Feel wie King of Staten Island, wobei die Figur von Pete Davidson, wie gesagt, nicht ganz so im Vordergrund steht, aber schon einen großen Fokus auch abbekommt. Probleme aber generell oder Problemstellungen im Film sind wesentlich jugendlicher. Bewertungen gleich auf oder sogar tendenziell höher als bei Staten Island, was mich ehrlich gesagt bisschen krass überrascht hat.
Ja, weil dem hatten wir ja in unserer Review bescheinigt, dass es ein sehr guter Film ist.
Richtig, weil wir da auch wussten, dass er kommt, wo er kommt und wie man ihn dann letzten Endes auch gucken kann. Das war ja hier so ein bisschen schwierig. Deshalb fast schon so eine Retrospektive. Aber schön gemacht, ohne große Schwächen, dass ich sage, muss ich jetzt kritisieren. Kann man gut weggucken. Hat ab und zu auch zwei, drei größere Lacher drin, obwohl er sonst eher so ein bisschen ernster kommt und ein paar so ernstere Themen auch anspielt. Kann ich nur empfehlen, zum Beispiel Amazon Prime oder Streamingdienst nach Wahl. Da kann man den
Kommentar erwerben. Genau, wollte ich gerade fragen, wo kann man ihn denn sehen, wenn man hier die Abos alle hat.
Auf den Prime. Eben genannten zum Beispiel.
Gut, dann mache ich weiter mit dem anderen Streaming-Giganten.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir hatten jetzt zum Release am Freitag Kate geguckt.
Piu, piu.
Ja.
Okay, war's schon.
Und ich fand den...
Ah, nee, es kommt noch was.
Ich fand den äußerst unterhaltsam. Der erfindet jetzt das Rad nicht neu und es ist jetzt auch kein pauschal überragend guter Film, aber es war ein guter Film und das hat mir schon erstmal gereicht, weil zugegebenermaßen, schauen wir uns beide mal tief in die Augen, die Netflix-Filme der letzten Monate und Jahre, da fehlte manchmal so ein bisschen der Wow-Faktor. Wir kommen vielleicht nachher ja nochmal so ein bisschen in die Richtung. Ich muss gestehen, ich bin vielleicht ein bisschen beeinflusst davon, dass das Ganze in Tokio spielt, viel in OV abläuft. Das fand ich super cool. Dieser Flair von dem Tokio bei Nacht, weil das spielt ja alles innerhalb von nur ein paar Stunden, weil es ja so eine cranksche Storyline hat. Das kommt schon richtig gut. Also, und ich muss sagen, Look and Feel und auch hier wieder die Choreografie der Action. Das war richtig, richtig gut gemacht. Also da hat man mal ein paar mehr John Wick-Sachen sich angeguckt. Und das habe ich positiv zur Kenntnis genommen. Und im Vergleich zum Beispiel zu einem, weiß ich nicht, G.I. Joe Snake Eyes, habe ich der Mary Elizabeth Winstead das halt voll abgekauft.
Ah, nice.
Ich habe zu meiner besseren Hälfte gesagt, es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an so ein, es hat so Sigourney Weaver-Vibes. Sie hat so diese maskuline Art, dass du ihr das abkaufst, dass sie so ein Badass ist, die dir halt mächtig vermöbeln kann und mit Waffen umgehen kann. Das fand ich irgendwie...
Jetzt, wo du sagst, hat sie sogar eine leichte Ähnlichkeit generell, ne?
Ja, na klar. Aber das hat es für mich irgendwie dann zusammengebracht. Der Plot, ja, der ist überschaubar und ja, das hat man vielleicht schon mal alles gesehen, aber für das, was er ist, und ich bin der Meinung, der weiß auch genau, was er ist, und er versucht auch nicht mehr, aber das, was da ist, das macht er halt richtig, richtig gut. Und deswegen war ich eher positiv überrascht mal wieder von der Netflix-Eigenproduktion. Und deswegen wollte ich da einmal kurz hier drüber sprechen. Habe ich damit getan? Zurück an dich, Ronny.
Zurück an mich. Ich möchte in keinster Weise auf dein zweites Highlight eingehen, weil ich möchte meine eigenen Stichpunkte zu Kate vortragen, was auch mein zweites Highlight diese Woche ist.
Oh mein Gott, das ist gut, wir müssen nicht absprechen vorher. What?
Kate, ja, hast ja fast alles schon gesagt, weil ich bin bei vielen Sachen d'accord. Ich habe ja beim Trailer letztens gesagt, ich habe ja eh schon so einen kleinen Crush auf Mary Elizabeth Winstead und bin nach dem Trailer gerade mit dieser Neo-Tokyo-Verfolgungsjagd-Szene mit keinen Erwartungen an den Film rangegangen. Und ich dachte so, oje, 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 oje. Aber auch ich, mehr als positiv überrascht, habe den auch mit dem Kumpel geguckt. Auch der war überrascht. Man muss sich natürlich fragen, wird was Grundlegendes Neues erzählt? Nee, wird's nicht. Ne? Du hast es gerade schon gesagt und in jeder Review steht dieser Vergleich irgendwie. Crank wird erzählerisch aufgegriffen, stilistisch sieht man so ein bisschen John Wick durch und von der Hauptdarstellerin hat man so Nikita-Vibes oder irgendwie sowas in der Richtung.
Aber das sind eigentlich alles gute Referenzen.
Ja, das sind
wenn
gute
die Referenzen. Wiedererkannt werden in der DNA deines Films, dann hast du, glaube ich, relativ, also gibt's Schlimmeres.
Ja, ich meine, wir leben einfach in einer Remix-Kultur, wo es einfach schwierig ist, wirklich das Rad neu zu erfinden, wie du es gerade gesagt hast. Wird stilistisch was Frisches eingebracht und da muss ich sagen, wie du auch, ich denke schon, also man hat dieses Japan-Setting mit diesem super krassen Neon-Look, das habe ich jetzt so in den letzten Jahren, glaube ich, nirgendwo gesehen. Du hast auch eine Hauptdarstellerin, eine Killerin, die jetzt keine übermenschlichen Fähigkeiten hat, nur mit einem Kratzer aus irgendwelchen Shootouts rausgeht, sondern...
Boah, ganz schlimm, ey, kriegt so auf den Sachs.
Weil das hast du ja bei dem Trailer auch schon gesagt, die kriegt halt richtig aufs Maul und das sieht man ihr im Verlauf des Films auch immer mehr an, auch wenn sie natürlich noch den Nachteil der Vergiftung mit sich rumtragen muss. Sehr explizite Gewaltdarstellung, die sehr explizit dargestellt wird, noch on top fast, würde ich sagen, im Gegensatz zu John Wick, nicht so gefeiert wird bei der Suicide Squad, sondern sich wirklich irgendwie der Erzählung so ein bisschen unterordnet. Und ich muss auch sagen, Look, Kämpfe, Choreografie, das Editing, die Musik, das geht Hand in Hand. Ich fand es auch geil gemacht.
Boah, die Musik, großartig,
hat mir richtig gut gefallen. Und was ich auch sagen muss, ohne groß zu sehr zu spoilern, für die, die es noch nicht gesehen haben, mutiges Ende, wo ich dachte, oh, keine Post-Credit-Scene, die mir jetzt noch den Nachfolger ankündigt. Da dachte ich so, ha, okay, das ist, okay,
sag mal,
lass ich mal so stehen.
Wie gut sah denn Woody Harrelson aus, bitte?
Inwiefern, wie gut?
Na, frisch, gut gealtert, der Drogenkonsum gar nicht so sehr erkennen gewesen im Gesicht.
Ja, gut, bei Venom 2, das sieht da ja auch noch mal ein bisschen verjüngt aus, oder? Da hat man ja auch noch ein paar Falten wieder rausgeschnitten.
Ja, aber ich muss sagen, habe ich positiv zur Kenntnis genommen. Der ist ja nur jetzt auch schon ewig dabei.
Naja, wird schon grau, das sieht man dann doch, wenn er so die Bartstoppeln sich stehen lässt, aber...
Aber cool, trotzdem ihn zu sehen. Er hat auf jeden Fall quasi so, da so ein bekanntes Gesicht zu haben, hat es irgendwie nochmal so ein bisschen aufgewertet. Mhm. Hat ihm so den Rest gegeben.
Ich weiß gar nicht, ob ich ihn unbedingt da jetzt hätte gebraucht in diesem Film, weil...
Nee, gebraucht nicht, aber es war halt so ein... Es ist schon nett, dass ich dich irgendwie immer mal sehe. Schon, das macht's wertiger noch, das Ganze.
Ist ja auch krass bei ihm so die letzten 10 Jahre. Ist ja ein Tausendsasser. Egal, ob so Indie-Family-Drama oder doch dann wieder das größte Action-Blockbuster-Dingens oder sowas wie Netflix jetzt. Das ist überall zu sehen, der Kollege. Ja, Kate.
Ja, cool.
10. September, seit 10. September auf Netflix, so rum.
So, und dann Releases, habe ich gehört. Müssen wir machen.
Oh, was für eine charmante Überleitung. Das ist, da ist ja heute mal richtig einen hier rausgeholt. Ja, Releases, und es wird schwierig, weil du hast es schon angeteasert. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen eine Urlaubswoche und wir machen es in 2 Wochen nochmal. Also müssen wir heute noch ein bisschen weiterschauen in die Releases. Ich versuche es einfach abzufrühstücken, auch für uns nochmal so ein bisschen um das quasi so.
Die Update-Folge ist so lange her, letzte Woche war eine Review.
Stimmt, genau. Da kam zum Beispiel Stillwater in die Kinos, da kamen viele deutsche Produktionen, Beckenrand, Sheriff, Curveball, was richtig abgefahren aussah, hat mir richtig gut gefallen, hat Bock gemacht. Waren einmal Revoluzzer mit Julia Jentsch, die ich auch seit Jahren gefühlt nicht mehr gesehen habe. Und seit 12. September ist Palm Springs ins Prime-Abo gerutscht.
Ja, positiv zur Kenntnis genommen und halbwegs beworben sogar auf der Startseite der App.
Wow, das ist
War ich positiv überrascht.
Ich habe es auch in den sozialen Medien so ein bisschen besser mitbekommen, aber ich meine, also ich möchte uns da auch, glaube ich, mal für uns ein bisschen so die Lanze brechen. Ich glaube, wir haben da schon gute Vorarbeit geleistet mit unserer Review zu.
Das glaube ich auch.
Das glaube ich auch. Ab 16. September, also heute im Kino, und wir machen weiter mit deutschen Produktionen. Je suis Karl, unter anderem mit der Luna Wedler, die ja bei Biohackers zu sehen ist, in Netflix, dreht sich so um die identitäre Bewegung, wie das funktioniert und wie man Leute da reinzieht. Natürlich nicht anhand des konkreten Beispiels, aber fiktiv erzählt. Sah interessant aus, weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich zieht und sich da wirklich so thematisch richtig einpendelt. Sehr interessant fand ich Ivy wie Ivy. Unter anderem, weil es in Leipzig gedreht wurde, zwei quasi afrikanische Halbschwestern finden sich und müssen dann so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung machen. Sah gut und charmant gefilmt aus. Und 16. September, weiß nicht, ob wir da groß drüber reden müssen, kommt Dune in die Kinos. Die nächste Woche dann. War ein Spaß. Willst du noch groß was dazu sagen?
Nö.
Du hast ihn ja, jetzt wo die Sendung online geht, hast du ihn ja schon bereits gesehen. Das muss so transparent muss man ja sehen.
Das ist korrekt. Ich war am Mittwoch in einer Preview-Vorstellung.
Also du bist wahrscheinlich jetzt schon.
Man könnte sagen, dass das Spice ist geflossen erfolgreich.
Okay, ich sage immer noch Pui, wenn du das so sagst. Aber ja, lass mir so stehen. 22. September, da kommt Intrusion auf Netflix raus. Ein Thriller fand ich eigentlich nur interessant, weil Logan Marshall Green mitspielt. Und Logan Marshall Green, Review, Insert Episode 1, Upgrade.
Upgrade.
Habe ich nicht erkannt in dem Trailer, den Herrn Marshall Green. Sah da so komisch aus mit seinen langen blonden Haaren. Ist ja auch egal. Außerdem 22. September, Disney füllt den Katalog unter anderem mit den Dinos, alle vier Staffeln aus den 90er Jahren, Why the Last Man, The Great North, also so ein bisschen der Bob's Burgers Ableger beziehungsweise aus dem gleichen Studio und Star Wars Visions startet.
Oh, ja.
Letztes Update drüber gesprochen, im letzten Update über die quasi Anime Star Wars.
Ich freue mich.
Animatrix-eske Serie. Puh, das war schwierig. 23. September, lass doch nochmal kurz mit deutschen Produktionen weiter fortfahren. Tubab von Florian Dietrich, Sozialdrama, sah auch sehr gut gemacht aus, sehr interessant gestaltet. Ja, schon ein bisschen auch ein Stück weit authentisch, fand ich sehr interessant. Und die Schachnovelle, verfilmt von Philipp Stölzel, unter anderem mit Oliver Masucci und Alfred Schuch in den Hauptrollen. Fand ich ja damals geil, wo ich das gelesen habe und jetzt quasi so als vollwertigen Film. Behalte ich mal im Auge, glaube ich.
Okay.
Auch ab 23. September im Kino Riders of Justice, Helden der Wahrscheinlichkeit mit Mads Mikkelsen. Und da hat uns ja Alex hier am Anfang des Jahres mit seiner zukunftsreisenden Filmmöglichkeit quasi schon hier in den Highlights mit versorgt.
Ja, man muss ja nicht immer warten, bis mal das deutsche Kino irgendwie aus dem Knick kommt, wenn es irgendwie der Rest der Welt schon, weiß ich nicht, gefühlt ein halbes Jahr eher hinbekommen hat.
Kann ja im wahrsten Sinne schon mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, meinst du?
Ja.
Du hast den, glaube ich, beide.
Nicht warten. Mads Mikkelsen zieht wie Sau.
Waren es beide Daumen hoch oder so anderthalb Daumen hoch?
Ja, tendieren wir mal Richtung anderthalb. Ich hab's, es gab Vergleiche, die sagten, es ist besser als der Rausch. Ist es nicht. Nee. Ist aber auch schwer zu vergleichen, weil es eine ganz andere Baustelle ist und einfach wesentlich verrückter ist. Und das muss man so ein bisschen
schlucken
und
auch noch im Kopf,
zelebrieren können, glaube ich.
Okay.
Ja.
Ein bisschen ruhiger geht es dann noch zu ab 23. September mit The Sunlit Night. So ein kleiner Indie-Film, würde ich sagen. Unter anderem mit Jenny Slate. Jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen. Der Zach Galifianakis spielt auch noch mit. Und ich hätte mir meine Notizen mal ein bisschen besser aufschreiben sollen. Mit Scully spielt auch noch mit. Mensch, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Akte X, Scully, komm. Ah, Alex, hilf mir doch mal. Ist ja auch
wurscht. Nee.
Das sag ich dir jetzt nicht, obwohl ich ihn weiß. The Sunlit Night sah sehr süß gemacht aus. Jenny Slate wandert für ein paar Tage oder Wochen nach Norwegen aus, um sich da so ein bisschen selbst zu finden und stößt auf ein paar wirre Leute. Sah charmant aus, schön gefilmt, kleines Indie-Dramedy-Dingens. Schreibe ich mir mal hier auf den Arm mit dem Edding, gebe ich auf jeden Fall eine Chance. 24. September, ich mache einfach mal weiter. Midnight Mass. Kleine Miniserie auf Netflix und die sah doch strange und richtig creepy aus.
Auf jeden Fall ist aber natürlich auch von vom Regisseur von jetzt zuletzt
Haunted Hill House Dingensbummens, war es irgend sowas?
Genau. Und ich meine auch, waren sie sogar auch, Mensch, jetzt hab ich den Hänger. Unglaublich. Egal, ja, sah auf jeden Fall strange aus, Netflix. Und ja, ich muss gestehen, ich war am Ende überrascht, als ich gelesen habe, dass es eher eine Serie ist. Oder Miniserie oder wie auch immer sie es aufziehen.
Okay.
Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Horrorfilm einfach.
Ja, ich kann es mir als Serie schon vorstellen, glaube ich.
Ja, ich auch, aber alles gut.
Lass uns überraschen. Ja. Noch ein kleiner Nachtrag, ich weiß nicht, ob du schon hast. Gillian Anderson natürlich.
Natürlich.
Ah, okay. Du hast mich einfach nur zappeln lassen. Danke, Alex. Ich mache jetzt einfach weiter. Weiterhin 24. September, The Starling, der Vogel, kommt auf Netflix raus. Mal wieder eine ernste Rolle für Melissa McCarthy.
Knapp dem Rotstift zum Opfer gefallen im letzten Update übrigens, der Trailer.
Hat man mit gefühlt. Drin?
Wir hatten eben nicht mit drin. Der Rotstift war halt da, ne?
Ah, okay.
Aber wir haben vorher kurz drüber gesprochen, ja.
Ja, irgendwie sowas. Okay. Ab 28. September, dann kommt ins Prime-Abo gerutscht. Da müsst ihr euch dann selbst entscheiden, was ihr euch anguckt. 1917 und Cats. 30. September noch
zu gucken. Wenn es nicht uncut ist, dann wird es nicht geguckt.
30. September. Ich überlege ja immer noch, ob ich mir den dann mal gebe, Cats. Ich habe so
was, ein bisschen... Ich warte immer noch auf den Butthole-Cut.
Ich habe echt Angst vor diesem Film. Also, was ich da gehört habe... Ich habe ihn immer nicht gesehen. Hast du ihn gesehen?
Nein. Kein Popoloch? Dann guckt Alex nicht. Soll ja angeblich einen geben, okay. Den Battle Cut.
Verstehe. Ich hole nochmal aus. 30. September zum Abschluss, James Bond 007.
Yes.
Keine Zeit zu sterben von Cary Fukunaga.
Fukunaga, jupp. Ticket ist gelöst.
Hat er auch schon?
Hat er schon. Der geht ja direkt mal noch länger als der Dune.
Wie lange geht
der
denn jetzt?
James Bond, den es jemals gegeben
länger
hat.
Länger als zweieinhalb?
Ich meine 155 Minuten.
Ach, na dann, das ist ja...
Ich meine, Dune ist 145. Aber nagel mich drauf fest.
Ja, okay, komm, das sind ja Nuancen quasi.
Okay, das lasse ich so stehen. Da kann man nichts reininterpretieren, das kann man nicht out of context nehmen. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt zu den News.
Und ich habe gerade gesagt, Länge. Wir mussten lange darauf warten. Eins der größten Projekte die letzten Jahre, was angekündigt wurde, immer wieder verschoben. Nein, es dreht sich natürlich nicht um die Matrix. Es geht um Bob's Burgers, the movie. Endlich, jetzt gibt es eine offizielle Ankündigung. Mai 2022 kommt das Ding. Let's get this party started.
Genieß es. Du stehst hier ganz alleine, ganz oben auf dem Podest.
Zirp, habe ich gerade bei dir gehört. Ja, ich freue
dich einfach drüber.
Ich finde es immer noch weird, dass davon ein Kinofilm kommen soll, ähnlich wie bei den Simpsons. Das Ding hat mittlerweile auch 11 Staffeln. Es ist so krass, wie das explodiert ist und einfach vor sich hin produziert wird. Aber es hat immer noch nichts groß an seinem Charme verloren. Auch wenn es ein paar Qualitätsschwankungen gibt, klar, aber läuft. Und ich bin gespannt. Mai 2022 soll ein Film in die Kinos kommen. Bob's Burgers.
Soll ich auch nochmal?
Mach du mal ein anderes Projekt, was dir vielleicht eher am Herzen liegt.
Das tut's in der Tat. Und zwar wird es einen Luther-Film geben. Und zwar Luther, die Figur, porträtiert von Idris Elba, Krimi, Thriller, Dingens. Hatte 3 Staffeln, die relativ back-to-back kamen. Die 4. Staffel hat dann eine ganze Weile auf sich warten lassen müssen. Und dann war nicht ganz klar, wie geht's weiter. Es wurde immer wieder gemunkelt, dass es noch mindestens einen Film geben soll. Und jetzt hat sich hier Netflix darum bemüht. Der Originalautor ist auch wieder mit dabei. Cynthia Erivo und Andy Serkis sind bestätigt als Figuren, die auftauchen werden. Die haben beide schon bewiesen an diversen Stellen, dass sie schauspielern können auf jeden Fall. Und die Bösewichte bei Luther, die waren teilweise schon sehr, sehr kreativ und sehr, sehr interessant geschrieben und erzählt. Und von daher freue ich mich drauf. Ich bin großer Fan gewesen, vor allem von den primär von den ersten 3 Staffeln. Und ich fände es ganz schön, wenn, also entweder erzählen sie so einigermaßen geschlossen fertig. Also ich bin gespannt. Also die hatten eh immer so ein bisschen Filmcharakter, so ein bisschen vielleicht Sherlock noch am ehesten zu vergleichen.
Fragen, ja.
Waren natürlich trotzdem jetzt keine 90 Minuten Bretter, aber so von der erzählerischen Qualität und vom audiovisuellen Anspruch. Von daher glaube ich schon, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann und freue mich da tatsächlich drauf. Kam aber für mich jetzt eher diese Woche überraschend so als Ankündigung.
Habe ich auch
unterm
gehört,
Radar. Nee. Ja. Aber gut für Netflix.
Ich habe noch eine Frage zu dem Projekt. Das stellst du über die Ankündigung von Bob's Burgers?
Ja, hat mir schwer gefallen. Muss ich tatsächlich relativ lange in mich gehen heute. Und dann habe ich mich entschieden,
es zu tun.
Ja.
Okay. Was haben wir noch auf der Liste stehen? HBO Max kündigt eine Pinguin-TV-Serie an. Das ist doch auch wieder dein Metier.
Der Pinguin wie in Batman.
Nicht wie Pingu vielleicht jetzt, genau.
Ich meine, ist ja dann naheliegend zu sagen, okay, das macht Sinn, weil wir bekommen ja auch einen neuen Batman-Film.
Aber
Und wir wissen ja auch, dass da Colin Farrell den Pinguin spielt.
Ja.
Von daher macht es ja irgendwie vielleicht Sinn, tatsächlich in dem Universum halt eine Pinguin-Spin-Off-Serie zu machen, wie wir zum Beispiel beim Suicide Squad Peacemaker bekommen.
Ach so, das ist der Twist. Colin Farrell spielt mit.
Nein, es ist eben nicht klar. Das ist ja genau der Punkt. So ein Quatsch, ey. Es ist nicht mal klar, ob Colin Farrell weitermacht. Für mich ist nicht mal klar, ob es wirklich im gleichen Universum spielt. Und dann hinterfrage ich schon ein bisschen, was zum Geier treibt ihr da eigentlich?
Mit dieser losen Ankündigung.
Also die DC Fandom ist demnächst, ja, diese virtuelle Großveranstaltung, wo, weiß ich nicht, Filme, Trailer, Spiele, Comics, alles von DC irgendwie angekündigt wird. Das war jetzt schon erfahren, es soll eine Pinguin-TV-Serie geben, aber nicht mal klar ist, wie die, ich möchte es eigentlich nicht mehr sagen, weil es ist das Unwort der letzten
sag
paar
es,
Jahre.
Sag es!
Nope. Es gibt kein Universum, von daher castet doch, wen ihr wollt da für den Pinguin. Erkennt man ja eh nicht mehr, wer es ist.
Ja, stimmt. Unter so viel Schminke und Prosthetics ist es schon. Aber
und
so
der soll ja erstmal, fertig werden. Der Batman-Film soll erstmal fertig werden. Einen Spin-off anzukündigen, ohne dass wir gesehen haben, dass ob der Film was kann und diese Figur gegebenenfalls interessant ist und relevant ist. Lass uns lieber erstmal gucken.
Und selbst Colin Farrell hat ja schon gesagt, eigentlich in The Batman hat der Pinguin eigentlich gar keine große Rolle.
Na, vielleicht kriegt er deswegen eine Spin-off-Serie, Ronny.
Das kann natürlich sein, ja. Naja, wir müssen uns überraschen lassen. Dann lass uns doch mal vielleicht zu freudigeren Nachrichten kommen. Und zwar Filmobjekte, die abgeschlossen wurden. Und da haben wir endlich müssen wir ja sagen, dass die Rapping-Info Mission Impossible 7.
Ach, du lügst doch.
Ja, und pass auf, überholt quasi die komplette Produktion. Knives Out 2, auch fertig.
Gut, aber Knives Out 2 haben sie ja gefühlt irgendwie jetzt hier in 6 Wochen gefühlt abgerissen, oder? Die haben doch wahrscheinlich da in Griechenland gefühlt 3 Wochen auf der faulen Haut gelegen, 3 Wochen Film gedreht.
Wie so ein Rosamunde-Pilcher-Ding, ne? So, wie gesagt, halt auf einer Arschbacke.
Ja gut, man muss ja sagen, Mission Impossible 7 hat ja gefühlt, glaube ich, alle 16 Kontinente, die wir haben auf der Welt, quasi einmal irgendwie abgedeckt.
Wenn nicht sogar noch mehr. Mal gucken, was noch kommt.
Manche sagen 17. Knives Out war, glaube ich, da ein bisschen simpler umzusetzen, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schön, dass sie fertig sind. Bedeutet, geht endlich ins Editing. Desto schneller ist dieser zweite Knives Out-Film auf Netflix.
Vor allem umso schneller kann man ja in die Produktion vom dritten Teil starten.
Das ist korrekt. Das eine schließt das andere nicht aus, Ronny. Ich verstehe das Problem gerade nicht.
Ja, guck dir Mission Impossible 7 an. Wollte man auch Back-to-Back drehen, ne?
Und, ne? Genau, ja. Und die sollen sich Zeit lassen. Ist alles cool. Ich möchte ein gutes Mission Impossible 7.
Mit viel Schärfe.
Ich hoffe ja, genau, deswegen haben sie sich ja so viel Zeit gelassen, um eine Szene im Zweifel nochmal zu drehen, wenn du die Schärfe verkackst. Das finde ich gut, dass sie sich das wirklich zu Herzen genommen haben. Und deswegen freue ich mich auf den siebten Teil einfach. So.
Ah, ja.
Ja, und noch was Kontroverses zum Schluss habe ich reingeworfen.
Es gab zu Mission Impossible und Knives Out gab es halt noch Instagram und Twitter-Post. Den verlinken wir natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Wollte ich nur noch schnell erwähnt haben. Und jetzt noch deine Kontroverse
von dir.
Zum Schluss. Zum asiatischen Kino im asiatischen... Nee, sag du mal lieber.
Besser ist, genau. Ich habe ja jetzt nur Shang-Chi schon gesehen, habe ich mir auch bescheinigt, dass es ein guter Film ist. Gefühlt spiegelt das Einspielergebnis weltweit gut wider. Und was ich mich immer gefragt habe bei dem Film ist tatsächlich, und es ist natürlich so als elitärer weißer Mann schwer nachzuvollziehen, auf was hat das jetzt wirklich für einen Stellenwert vielleicht zum Beispiel, wenn du, also zum Thema Asian Representation, ne, als großer erster Superheld, Standalone-Film, wie auch immer. Mhm. Und dann stellt sich raus, ja, die ganze Nummer läuft gar nicht in China. Mhm. Übrigens, Black Widow lief bislang auch nicht in China. So, was?
Was war da das Problem nochmal mit Black Widow?
Ich habe keine Ahnung, was bei Black Widow das Problem ist. Bei Shang-Chi ist aber relativ simpel. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum ein Eternals nicht laufen wird. Nämlich, dass bei Shang-Chi der Hauptdarsteller Simu Liu und bei Eternals Chloe Zhao, die Regisseurin, sich halt kritisch geäußert haben. Man muss ja nicht mal negativ sagen.
Hat man schon mit Nomadland.
Genau. Und es reicht halt im Zweifel, dass quasi Einspielergebnis und vielleicht... Also oder das Regime wird über den wirtschaftlichen Impact gestellt, weil ich glaube schon Shang-Chi, möglicherweise auch Eternals, aber primär Shang-Chi wäre, glaube ich, ein riesen Einspielhit gewesen in China. Und man muss ja auch sagen, die Einspielergebnisse von Widow als auch von Shang-Chi sind ja durchaus positiv wieder. Ich glaube, der eine bei jenseits der 360, der andere bei, ich glaube, 280 mittlerweile schon weltweit. Klar, weit weg von der Milliarde, aber... Sieht gut aus. Und das halt, wie gesagt, ohne China, das ja mittlerweile bei vielen Einspielergebnissen
mit durchaus
Richtung,
ist,
ja, durchaus in Richtung US-Einspielergebnis oder teilweise ja sogar überholt hat.
Naja, oder so stark den Einfluss aufbaut oder ausbaut, dass man sagt, wir gehen in Co-Produktion mit chinesischen Studios, wir drehen da teilweise oder extra Szenen mit einbauen.
Manchmal entscheidet das Einspielergebnis vom chinesischen Markt, ob über wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg.
Ja.
Ja, und dass das jetzt hier halt wegfällt, wegen halt regimekritischen Äußerungen, immer noch sehr, sehr spannend, in welchen Zeiten wir da leben. Das ist schon echt backwards manchmal.
Verrückt. Wollen wir ein bisschen runterkommen und ein bisschen quasi Eingang runterschalten, was auch quasi das filmische Ausmaß angeht?
Netter Versuch.
Netter Versuch, ich mach's trotzdem.
Mit den Trailern, die wir haben. Ja, mach halt.
Naja, wir starten erstmal sanft. Na,
ja.
Ich meine, auch mit der Geschwindigkeit, die wir heute drauf haben, muss man die Leute vielleicht auch wieder ein bisschen mit einem lockeren Thema einholen.
Locker, leichtes Thema.
Und zwar haben wir einen Trailer gefunden, beziehungsweise der kam jetzt raus zu dem Film, der heißt Mass, also wie die Masse. Und um was geht's?
Ja, erzähl mal.
Ja, fangen wir mal vorne an. Ne? Also Regiedebüt von Fran Kranz, glaube ich, den kennt man eher als Schauspieler. Macht jetzt hier einen ersten Film mit Jason Isaacs und Martha Plimpton, Endowed auch dabei oder Reed Birney. Auch ein Kammerspiel, kann man schon mal sagen. Der Trailer fängt sehr, sehr leise an, ist dann erstmal eine halbe Minute nur mit Filmtafeln vollgetextet oder funktioniert nur mit Filmtafeln. Und dachte ich so ein bisschen, verkopftes Arthouse-Kino oder ist mir zu quer, schalte ich vielleicht ab. Und dann kommt also ein Satz in diesem Film, in diesem Kammerspiel, wo ich dachte, der kam jetzt tief.
Ja, und da gibt er den Kontext, worum es denn inhaltlich überhaupt geht.
Und dann war ich gecatcht. Und dann dachte ich so,
Dann dachtest du dir, vielleicht haben die Tafeln recht, die dir bescheinigt haben, dass das hier ein Highlight ist. Ja. Größtes Filmereignis der Menschheitsgeschichte. Ja,
also man muss ja ein bisschen irgendwie den Ball flach halten, aber
der lief ja schon auf Festivals und da wurde ihm ja auch durchaus bescheinigt bereits, dass er wohl gut ist.
Und dadurch haben sie auch die ersten Reviews schon eingefunden und gerade bei IMDb steht das Ding ja bei einer 8.1. Und da haben wir letzte Woche schon gemerkt bei Coda, 8.1, ne? Ist nicht wenig.
Aber.
Was? Ja.
Da fehlt, glaube ich, so ein bisschen die Diversität, die Menge an Abstimmungen. Das ist, glaube ich, alles aktuell noch relativ dünn.
Ja, ich glaube, es war nicht ganz so viel, aber vielleicht zeichnet sich eine Tendenz ab.
Ein Gradmesser, möchte man sagen, vielleicht ein bisschen schon. Schwierig bei uns, glaube ich, damit. Wir wissen nur, 8. Oktober soll es in den USA in die Kinos kommen, aber wahrscheinlich da auch sehr Indie.
Da habe ich auch ein bisschen Angst, dass der hier untergeht oder
mindestens
weiß
mal.
Nicht.
Oder dass wir halt einfach gar keine Auswertung kriegen.
Das wäre Worst Case.
Siehe Buffalo und dann vielleicht irgendwann.
Stimmt, da war ja was. Oder Eighth Grade.
Oder auch nicht.
2 Jahre hat es gedauert, bis das Ding hier mal auf Netflix angeschippert kam.
Willst du denn sagen, worum es geht? Oder?
Nö, guck den Trailer. Einfach eine Empfehlung, diesen Trailer zu gucken,
krass,
den wirken zu lassen. Muss man schon
krass,
machen, oder?
Ronny, das ist polarisierend.
Da muss man mal ein bisschen, Balls out und sowas.
Du kannst ruhig ehrlich sein, hast vergessen, worum es geht im Trailer.
Nein, sag ich nicht. 4 Schauspieler, Kammerspiel mit einem großen Twist in der Story, um was es letzten Endes geht. Das birgt viel Explosionsgefahr. Schaut mal rein. Mir hat's gut gefallen, ich bin gecatcht.
Mhm.
Ähnlich ruhig geht es auch im nächsten Teaser zu. Zumindest deutet er das an, ne, im Ansatz. The Power of the Dog.
Okay.
Ist erstmal nicht sagen.
Titel.
Aber in Western. Es kam jetzt in letzter Zeit so 2, 3 Trailer zu Western. Ist anscheinend ist gerade wieder mal so eine Phase, ne, im Jahr oder jetzt alle 2, 3 Jahre. Unter anderem mit Jesse Plemons, Kirsten Dunst und Benedict Wrinkle-Klatsch. Noch mit dabei Cody Smith-McPhee, Thomasin McKenzie, die waren im Trailer. Ich habe sie zumindest jetzt, ist mir nicht mehr im Gedächtnis.
Nicht bewusst, ja.
Aber der Benedict, der fängt hier, also ich finde den Trailer halt richtig geil gemacht.
Der Trailer, da sind Bilder dabei, da schlackern dir einfach die Ohren, oder?
Die Bilder sind geil und wie eigentlich alles nur über diesen pfeifenden Benedict halt quasi so drüber montiert ist, das ist schon.
Aber hast du denn die ersten Reviews schon gelesen, die dem Benedict bescheinigen, dass
die Leistung seines Lebens
die größte Performance ist, die er jemals abgeliefert hat? Ich habe ja ein bisschen die Tafel vermisst, die mir das wirklich auch nochmal bescheinigen, dass das wirklich so ist, weil was soll ich denn den Reviews glauben, wenn da keine Tafeln im Trailer sind? Also Leute.
Ich find's geil gemacht.
Ich
und
auch,
tatsächlich,
ich auch.
Was man hört von den ersten Eindrücken, soll ganz großes Kino sein und sieht auch sehr gut aus.
Du, ein guter Western geht immer, das Cast ist übelst krass, sorry. Also das ist schon Wahnsinn. Kirsten Dunst, Jesse Plemons finde ich ganz gut, bleibt in der Familie. Interessant.
Ist mir ja auch, haben wir darüber gesprochen? Also erstens, Jesse Plemons taucht irgendwie überall jetzt auf.
Hallochen, Jesse Plemons.
Nach der Einführung als übelster Unsympathisant in Breaking Bad, ne, danach erstmal aufgegangen wie so ein Hefeteig, aber jetzt in jeder zweiten Großproduktion.
Hey, hallo, wenn Kirsten Banz neben dir pennt, da kannst du auch aufgehen, dann hast du
ja,
es geschafft.
Ja, das habe ich vor 2, 3, 4 Wochen erstmal geschnallt, dass die ein Paar sind und das zweite Kind jetzt, glaube ich, erwarten.
Ja, Kinder.
Aber so zurück zum Film.
The Power of the Dog. Ein Western und wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ich gehe davon aus, dass wir bestimmt kurz vorher nochmal einen vollwertigen Trailer auf jeden Fall kriegen.
Stimmt, ist ja auch nicht vielleicht ein Teaser.
Macht Netflix jetzt auch gerne. Vielleicht reden wir tatsächlich nochmal drüber, denn wir haben noch Zeit bis zum 1. Dezember und da wurde uns bescheinigt eine Kinoauswertung. Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich muss gestehen,
ja,
das wäre so ein Ding, wo ich sage, vielleicht ist es echt geil im Kino. So
oh, die Bilder, Western, die standen, lockt einen schon immer, ne? So irgendwie so.
Also ja, irgendwie schon.
CinemaScope, ein bisschen Retro, geht so ein bisschen das Herz auf.
Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es in Deutschland Netflix-Produktionen gab, die im Kino zu sehen waren.
Ich glaube, nur eine dieser ersten, die ist hier mit Idris Elba, wie hieß denn das? Beasts of No Nation, glaube ich. Das war doch so ein Ding.
Ja,
das kam, glaube ich, auch in Deutschland.
Aber zum Beispiel so ein Extraction?
Nee, das nix. Nee, das tatsächlich und nicht. Da fehlt aber, dann, ich weiß nicht, ob da das
dann hier der Ben Affleck-Streifen?
Der auch nicht, aber hier der Mafia-Dingens. Na, wie hieß es denn? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Mit dem Robert De Niro.
Ah, den Scorsese-Film.
Das ist Scorsese.
Dessen Namen ich natürlich.
Was ist da los jetzt?
Absolut.
Noch auf Kopf habe.
Auf der Schippe habe.
War ein sehr toller Film. Komm, ich mache in der Zeit mal weiter, weil wir haben ja noch ein paar andere Trailer hier auf der Liste. Die
The Irishman.
Die, ja, genau, ich wollte es gerade sagen.
Verdammt nochmal. Ja, so siehst du aus.
Trailer,
konntest in deinen Augen lesen.
Trailer, die eigentlich größer nicht sein können und fangen im Verhältnis eigentlich fast schon noch mit dem kleineren Ding an und zwar mit der Hawkeye-Serie, wo es jetzt den ersten Trailer gibt. Hailee Steinfeld als Nachwuchs Hawkeye oder wie auch immer.
Kate Bishop.
Und Jeremy Renner, der quasi als Mentor quasi sie ein bisschen heranzieht. Disney Plus, ab 24. November jetzt quasi die vierte Marvel-Serie, die da aufpoppt. Korrekt. Was ist deine Meinung dazu?
Hat jemand Hailee Steinfeld gesagt?
Yes.
Gut, dann sag mir wann und wo.
Habe ich
das
schon.
Ist meine Disney Meinung
Plus
dazu.
24.
Richtig,
November.
Dann ist doch alles gesagt. Naja, aber Spaß beiseite. Ich muss sagen, Trailer war ich sehr überrascht, weil sie schon krass damit spielen, dass er um die Weihnachtszeit spielt, was natürlich super komplettiert wird mit dem Release-Datum 24. November, der natürlich schön in die Vorweihnachtszeit einzahlt. Von daher, glaube ich, ist das vom Marketing
Timing,
her
ja.
Super Timing, um die Leute da in die Richtung abzuholen. Es hat auf jeden Fall volles Rohr, diesen Humor, teilweise auch so ein bisschen diese Clumsiness. Und ich muss gestehen, Hailee Steinfeld hat schon erfolgreich bewiesen, dass das der Humor ist, den sie beherrscht, den sie kann und den ich gerne auch von ihr sehen möchte. Und dann trotzdem aber einen gewissen Scope zu haben. Sie führen da auch sehr wahrscheinlich neue Bösewichte ein.
Noch mehr.
Ja, vielleicht um halt so ein Serienuniversum größer zu machen und jetzt kommt vielleicht schon wieder ein seichter Spoiler, 10 Sekunden die Ohren zu halten. After Credit von Black Widow. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen an der Stelle.
Und ja, ist das da klingelt nicht, was.
Ja, also das Setup, der Tisch ist gedeckt, sage ich mal so.
Ich muss ja sagen, um kurz meine Meinung noch einstreuen zu lassen, also mich hat es emotional beim ersten Mal überhaupt gar nicht mitgenommen. Wie gesagt, es war so ein bisschen mit den Marvel-Serien so, Hawkeye ist für mich auch kein so mega interessanter Charakter. Das Einzige, was mich beim zweiten Mal gucken jetzt gecatcht hat, war so dieses Setting, weil ich dachte, ich sehe da eigentlich so einen 100-minütigen Buddy-Movie-Film.
Ja, könnte ich mir vorstellen.
Das ist sowas, was mich vielleicht noch so ein bisschen ranzieht. Aber sonst bin ich, habe ich so, ich habe so leichte Bauchschmerzen gerade. Ich bin so ein bisschen übersättigt, glaube ich, von dem Marvel-Universum.
Na, es gibt ja so ein paar nicht vor Verschwörungstheorien, aber doch quasi so den Hype, weil es spielt ja relativ viel auch bei Nacht, der Trailer. Es ist natürlich zwar sehr bunt und weihnachtlich, aber schon auch streckenweise ein bisschen düster, dass die Leute sagen, ist das jetzt der Punkt, wo wir vielleicht so ein bisschen die Figuren zurückkriegen, die bei den Marvel-Netflix-Serien quasi auf der Strecke geblieben sind? Ist das jetzt die Möglichkeit, die Bühne, um wieder einen Daredevil einzuführen, einen Kingpin und alles da drumherum? Weil das wäre aus meiner Sicht hier eigentlich eine ganz, ganz nette Vorlage dafür, glaube ich.
Okay. Ja, lass es so stehen.
Hintergrund gespannt.
Dann lass uns doch nochmal zu Netflix zurückkehren, auch wenn es da keine Marvel-Serien mehr gibt. Aber es gibt andere große Sachen, die sich ankündigen, in Form von Red Notice. Oder in dieser Zusammenfassung, alternativer Titel von mir, Hobbs & Shaw Underground.
Mhm. Das trifft's ganz gut. Also das ist ja, glaube ich, ich glaube, das ist der bis dato größte Invest, den Netflix jemals getan hat, was Budget von einem Film betrifft.
200 und, Millionen oder was?
War genau, dann, und ich gehe davon aus, dass das ging zum Großteil in das Cast, denn wir haben The Rock, Ching, der Ching. Zusammen mit Ryan Reynolds Ching, versucht, Ching. Gal Gadot
Ching, Ching.
Handschellen anzulegen. Und ich könnte das mir vorstellen, wollen? Dass das jetzt, ich wollte gerade sagen, zumindest die männliche Zuhörerschaft, mal mindestens die, für den Rest kann ich nicht sprechen, aber vielleicht geht es auch darüber hinaus, mehr als abgeholt hat, inhaltlich.
Okay, alle weiblichen Zuhörer haben wir, glaube ich, gerade verkrault damit.
Nicht unbedingt, ich verstehe nicht, Gal Gadot.
Okay, vielleicht sind sie jetzt wieder dabei. Hey. Film von Rawson Marshall Thurber. Ich glaube, der hat sich mit The Rock halt einfach gefunden. Die haben ja schon so Sachen hier, Central Intelligence und Skyscraper yes. gemacht. Beides nicht yep. gesehen von meiner Seite, hat mich beides
abgetan. Ich habe beide gesehen.
Und? Waren sie beide gut?
Wow, ich habe beide gesehen. Ich fand, beide haben, also zumindest Central Intelligence hat auf jeden Fall eine nette Message gepusht, aber aha. das Rad nicht neu erfunden. Skyscraper hat er gezeigt, glaube ich, dass er mit einem großen Budget umgehen kann, aber das war halt eine Die Hard, The Rock One-Man-Show on Steroids.
Aber nur mit einem Bein.
So, und genau. Und jetzt haben wir aber hier noch mindestens mal jede Menge hübsche Beine zusätzlich dazu mit Ryan Reynolds und Gal Gadot. ja, ich meine, der Trailer ist hohl wie Sau.
Also,
das zahlt in dein Underground ein.
Starke Vibes davon, vom Look vor allem.
Ich fand aber, dass einige Kamerafahrten, zum Beispiel die über den Tisch, das hatte schon eine geile Dynamik, wo ich dachte.
Das waren so FPV-Drohnen, oder? So hatte ich den
so
Look
sah das ein bisschen
viel
aus. Und das wirkte so losgelöst, so frei. Und es gibt vielleicht der Action tatsächlich nochmal so eine extra Dynamik,
das kann
wo ich tatsächlich interessiert bin. Ich hatte aber wieder diese Befürchtung, dass diese Riesennummer hier wieder so ein bisschen verpufft. Dass du da, ich höre jetzt auf, mit großen Erwartungshaltungen ranzugehen, weil große Namen involviert sind. Mhm. Kate hin oder her, die Leute bei Netflix sollen erstmal zeigen, dass es jetzt hier gut funktioniert. 12. November, lange müssen wir ja nicht mehr warten.
In der Tat.
Ich gucke mir natürlich an, zeitnah, also vielleicht sogar direkt am 12., aber ich würde es mir wünschen, ich mag Ryan Reynolds, mag auch den Rest eigentlich tatsächlich, weiß, der Markt, also The Rock ist ja mittlerweile so ein, ich kann nicht mehr sehen oder kasse die in alles. Gal Gadot zieht aber, glaube ich, auch immer noch ordentlich. Von daher wird es hier auch wieder sein, das wird funktionieren von Netflix, der wird wieder seine 110 Millionen Haushalte abholen, aber wahrscheinlich bei den Kritikern eher nicht so punkten.
110 wäre jetzt nicht so viel, ich hoffe, du hast da die Millionen vergessen, aber ja.
Ich spreche bei Netflix, wenn ich Zahlen liefere, nur an Millionen.
Okay, verstehe. Ja, wie gesagt, ich fand es ja auch ein bisschen hohl vom Look und Feel, weil ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich so an Six Underground denken muss. Aber ja, ein bisschen andere Ausgangsbasis mit
aber
dem
Ronny,
Regisseur.
Große Magnete. Das hat auch bei Fast and Furious 9 schon geholfen.
Stimmt, das war der unique selling point für mich auch in diesem Film, ja, der alles plausibel gemacht hat. Ich höre auf. Aber lass uns bei Netflix bleiben. 24. Dezember, wirklich hart. Harte Weihnachtszeit. Da kommt Don't Look Up heraus. Und da gab es jetzt, wie gesagt, ist so ein Netflix-Ding anscheinend jetzt auch ein Teaser raus. Und neuer Film von Adam McKay. Vielleicht sollten wir hier eher anfangen, wer nicht mitspielt in dem Film. Sind wir vielleicht schneller durch.
Yes. Also dieser Teaser ist eine Leonardo DiCaprio-Show. Das
geil,
erstmal vorweg.
Ist geil gemacht.
Aber du siehst auch so ein bisschen was von Jennifer Lawrence, von Timothy Chalamet.
Chalamet pop mal auf.
Und
guckt mal bei IMDb.
Chris, interessant, Chris Evans habe ich nicht gesehen, habe ich drauf gewartet, wollte ich haben, war aber irgendwie nicht dabei. Aber du hast auf jeden Fall auch noch Meryl Streep und Jonah Hill so ein bisschen im Hintergrund durch die Kamera springen sehen, wo ich mir dachte.
Auch eine geile Szene an sich, die im Teaser schon gezeigt wird.
Ja, na klar, beruhigt euch doch wieder erstmal. Ja,
genau.
Aber ansonsten ist es halt so ein, ja, wann auch immer Leonardo DiCaprio vor die Kamera gestellt wird, der Mann altert wie ein guter Wein, was seine schauspielerische Qualitäten betrifft. Das ist unglaublich.
Vor allem, dass der Teaser-Trailer vor allem in der ersten Hälfte um ihn herum gebaut ist, ist halt sehr, sehr geil. Klar. Aber auch Adam McKay, merkst du auch, die Handschrift hat sich, glaube ich, so bis in den Trailer halt durchgerungen. Ein Typ, der halt so Sachen wie Anchorman gemacht hat, ne, oder Step Brothers, dann irgendwie so.
Was soll denn das? Warum bringst du das jetzt so?
Lass ich einfach so stehen.
Das sind Kultklassiker.
Lass es mich mit dem thematischen Umschwenk quasi argumentieren, der dann so Sachen gemacht hat wie Weiß, also politische Satire Tragödie auch schon. Und jetzt mit Don't Look Up ist es so eine Mischung aus allem, weil du hast plötzlich auch so abgefahrene Into-Space-Missionen, die so an Armageddon erinnern. Und eigentlich wollen ja, glaube ich, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence halt nur die Menschheit warnen, dass da ein Komet auf die Erde zufliegt. Aber korrekt, wie das erzählt wird und was das Ende von diesem Film ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, es spielen sehr, sehr viele Leute mit und es hat mich angemacht.
Offensichtlich du, Adam McKay, ist jetzt, glaube ich, angekommen im Regie-Olymp. Da bei, weiß ich nicht, wie die so heißen, die Ridley Scotts und die Tarantinos, dass wenn Mr. McKay anruft, einfach irgendwie gefühlt jeder Schauspieler sagt, wann und wo. Ist unglaublich, ist echt krass.
Hat er schon lange auch Sachen halt selbst produziert oder mitproduziert. Ich glaube, er hat halt viele Kontakte und da einfach ein gutes Standing, muss man ja einfach sagen. Ich glaube, es flutscht bei ihm.
Ich bin gespannt, ob es der Film für die ganze Familie ist, so am 24. Dezember.
Das weiß ich auch nicht.
Aber in Summe, was wir gerade rausgehauen haben, gut für Netflix.
Andere Streaming-Plattform und Kino. Ja. Soll ich es einfach sagen? Haben wir noch eine Überleitung?
Es findet sich keine gute Überleitung.
Komm, dann sage ich es einfach. The Matrix Resurrections Trailer.
Wow.
Jetzt. Ich habe schon wieder vergessen. Wann kam er raus? Vor wie vielen Tagen? Ist ja auch egal. Der Trailer ist jetzt draußen zum, Achtung, vierten Matrix-Teil nach dem dritten Revolutions, der 2003 vor 18 Jahren in die Kinos kam.
Yes.
Heftigst.
Auf jeden Fall.
So, Trailer. Auch hier, riesiger Cast. Natürlich allen voran Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Christina Ricci, die man eigentlich gar nicht sieht, Neil Patrick Harris dafür schon, Jada Pinkett Smith.
Sieht man auch noch nicht, soll auch mit
dabei sein.
Ja, Jonathan Groff siehst du ganz kurz. Mhm. Und was du gefühlt neben Keanu, glaube ich, noch am allermeisten siehst, ist Jessica Henwick.
Und Yahya Abdul-Mateen der Zweite, zum Beispiel aus Aquaman.
Genau, den
bekannt.
Siehst du auch von Aquaman, ja. Der Böse in Aquaman und Jessica Henwick, bekannt geworden so ein bisschen durch Iron Fist bei Netflix und dann bei Monsters.
Love and Monsters. Was ist denn heute los, Alex?
Was denn? Es war doch, zu 50% war ich doch da.
Stimmt. Hat einfach nur die Liebe gefehlt.
Ja, aber wie gesagt, sie hatte jede Menge coole Szenen im Trailer. Der Trailer selber macht, glaube ich, die Tür auf für jede Menge Verschwörungstheorien, wo die Handlung hingeht. Man hat das Gefühl, man sieht
das
tatsächlich.
Netz brannte und brennt
ist
immer noch.
Unglaublich. Ja, und es ist total super, weil die Sachen, die ich gelesen habe, wo es hingehen kann, klingen alle genialst. Weil du fragst dich schon, also sie spielen damit, dass alle älter geworden sind. Sie spielen damit, dass sie sich nicht mehr erinnern können. Sie spielen mit den Szenen, die sich bei uns als absoluter Oberkult eingebrannt haben. Action, die alles andere neu definiert hat. Damit spielen sie hier ein bisschen mit den Figuren, mit den Rollen. Und man kann jetzt, glaube ich, davon halten, was man möchte. Ich hatte so ein bisschen auch diese Episode 7 Vibes von Star Wars. Dieses, muss man das neu erfinden oder nicht? Ja. Aber der unabhängig mal zurückgerudert, der Trailer selber, der Tonschnitt von dem Trailer, die Songauswahl,
der ist okay.
passend zu den Bildern,
das ist okay.
Die gezeigt werden. Auch und ja, und again, da waren Actionsequenzen, die sie nur angedeutet haben, wo ich dachte, da muss ich erstmal mir eine, weiß ich nicht, Aldi-Tüte holen und erstmal tief durchatmen, weil das sah schon
Schleichwerbung?
Spektakulär aus. Ich nehme auch eine anonyme, ungelabelte braune
von Lidl oder vom
Papptüte.
Okay.
Richtig. Hauptsache, ich kann ein bisschen hyperventilieren.
Ich wusste erst nicht, was ich von dem Trailer halten soll. Also Matrix 1 von 99, das ist, du hast gerade gesagt, ne, ist stilprägend. Das hat sich über Jahre in Parodien, in Actionfilmen, in ganzen Videospielereien einfach niedergeschlagen, was man da gemacht hat, ne, mit den 360-Grad-Kamerarigs.
Bullet Time,
ne, zum Beispiel. Max Payne, ne, zerrt, glaube ich, heutzutage noch davon. Und jetzt war es hier so, der Look extrem clean, extrem bunt, extrem modern. Also schon, was die Wachowskis so die letzten Jahre auch eher so gemacht haben, ne? Zum Beispiel Richtung Cloud Atlas, was so einer der letzten größeren Produktionen waren, passt jetzt nicht mehr ganz so in diesen Matrix-Kosmos rein. Natürlich sieht man noch oft so Anleihen. Aber ja, ich war auch verwirrt. Ist das jetzt so ein Soft-Reboot? Weil es gibt ganz viele Szenen, die neu interpretiert, aus einer anderen Sichtweise nochmal präsentiert waren?
Also ich werde heute den Rahmen nicht sprengen, aber du siehst ja im Trailer einen ganz kurzen Zusammenschnitt von Szenen, die aussehen, wie wir erklären direkt, was unmittelbar am Ende vom dritten Teil
nach Revolutions passiert ist, genau.
So, das heißt, wir sehen das. Und jetzt ist die Frage, ist denn Keanu wirklich in einem Matrix-Reboot, weil das wurde ja besprochen, dass es das schon diverse Male gegeben hat. Das ist ja jetzt nicht kein wirklicher Spoiler. Ende vom dritten Teil, wie du gerade richtig gesagt hast. Der Film ist 18 Jahre alt, lass mich in Ruhe, wenn ihr noch nicht gesehen habt. So, aber ist es ein echter Matrix oder ist es quasi nur irgendwas, so eine Art Gedächtnispalast um Keanu quasi, zum Beispiel, ja, nachdem er dort in der Stadt der Maschinen quasi vielleicht noch am Leben erhalten wird oder was auch immer sie mit ihm treiben, was erklären würde.
Du meinst
würde,
vielleicht eine Matrix innerhalb der Matrix.
Ja, willkommen im 13th Floor, Herr Emmerich, das wer auch immer diese Anspielung versteht.
Das wird abgefahren, ja.
Ja, und wie gesagt, und das gibt ja quasi jede Menge Raum für Spekulationen, was ich total super finde wiederum. Mhm.
Ich fand's halt krass, wie gesagt, du hast Anleihen an den, vor allem auch an den ersten Teil, ne, gerade diesen U-Bahn-Fight oder sowas, hast aber dann
und
auch...
Und der Trailer mit der Musik hier, mit dem Chasing the Rabbit, die rote Pille, ja, die blaue Pille, das ist halt, das ist, na, ich find's einfach schön, der Trailer, auch der wird besser.
Hast aber gleichzeitig auch Anleihen so an den zweiten Teil, gerade mit dem hier, mit dem Schlüsselmeister, dass sie da durch Türen laufen, plötzlich in einem fahrenden Zug sind, was mich auch an den zweiten Teil an Reloaded erinnert hat, wo sie sich da auf dem LKW aufs Maul hauen. Es ist schon abgefahren und ich bin tatsächlich gespannt, wo es hingeht. Ich habe natürlich Bock, aber ich kann noch so die letzten Zweifel nicht komplett von mir abwerfen.
Du bekommst mindestens noch einen Trailer. Ich könnte mir vorstellen, noch zwei. Vielleicht könnt ihr dich ein bisschen besser überzeugen. Eine Weile musst du dich noch gedulden.
Aber ich fand es auch 22. geil mit dem White Rabbit Song, der halt echt wie die Faust aufs Auge da halt auch thematisch halt richtig, das ist schon eine richtig geile Kunst, was sie da gemacht haben mit dem Trailer. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, wo ist Morpheus? Ist es Morpheus? Aber vielleicht kriegen wir noch ein Cameo? Wäre schade, wenn er irgendwie nicht dabei wäre.
Du, wenn du das Thema Cameo beginnst, das Internet brannte auch noch in eine andere Richtung, hat gesagt, wenn kein Agent Smith, dann wären ja die Kinos abgefackelt.
Oh Gott.
Nee, aber,
das ist ein Versprechen.
Auch hier quasi, also da ist ein gewisser Fanservice, den du, glaube ich, vielleicht für einen oder anderen liefern musst. Und ich glaube halt, vielleicht führt uns der Trailer auch auf komplett die falsche Bahn. Und
das wär,
die verarschen uns hier
alles
richtig.
Das wäre schon ein bisschen gemein, ja. Aber ich hab Bock schon, muss ich sagen.
Stell dir mal vor, dass das am Ende vielleicht nicht Matrix Resurrection ist, ja, sondern dann halt Andrew Garfield da durchgelaufen kommt und es ist in Wirklichkeit Doctor Strange 2, was du hier gesehen hast.
Ja, Hut ab.
Ruf mich an, wenn er weitere Ideen braucht, ja.
Bei uns zuerst gehört. Wenn es nicht stimmt, dann war es eh alles nur ein Spaß und gelogen.
The Multiverse, ich erkläre euch mal, wie das funktioniert.
22. Dezember, Alex. Also so die Weihnachtstage, die werden...
Ganz genau, Kino, aber sehr wahrscheinlich bei uns exklusiv, HBO Max in den USA, meistens bei uns dann Sky. Ich glaube aber nicht, dass sie sich das nehmen
Snyder
lassen.
Snyder Cut ein, und Wonder Woman Matrix haben wir es gesehen. Ja.
Ich weiß, aber ob sie Matrix, wenn bei uns die Kinos wieder einigermaßen gehen, ich
ob
bin
sie
gespannt.
Den bringen oder nicht bringen, was ist jetzt deine
Na, nur im Kino.
Ich könnte mir das schon
gleichzeitig
gut vorstellen,
im Stream.
Ah, weiß ich nicht. Gehe ich auf jeden Fall gar keine Wette ein, was
spannend,
das Thema angeht.
Ja.
Aber das, da hoffe ich, dass ich da tatsächlich irgendwie an Tickets komme, weil sonst würde ich mich da ein bisschen ärgern, glaube ich.
Tja, ich bin gespannt, wie das bei uns mit Tickets ausgeht. Oh könnte je. Aus diversen Gründen schwierig werden.
Ja, könnte. Vielleicht fangen wir sonst erstmal bei den anderen Sachen an. Was mich interessieren würde, wer sich Tickets vielleicht dafür kaufen würde, weil damit sind wir am Ende der Sendung und verweisen wie immer gerne auf unsere sozialen Medien und natürlich weisen auf die Möglichkeit hin mit uns in Kontakt zu treten. War euch das Tempo noch ein bisschen zu langsam, was wir heute hier an den Tag gelegt haben, wollte ich sagen, da geht's schon weiter. Instagram, Twitter und oder Facebook, ihr findet uns unter unserem Namen, Alex. Nicht Alex, sondern Alex, bitte.
Jetzt bist du so langsam geworden. Also der Name ist NSRT Podcast.
Genau, und benutzt auch gerne den gleichen Hashtag.
NSRT Podcast.
Wie immer sage ich, das ist einfach, das kann sich jeder merken.
Genau, und ihr habt es schon gemerkt, Ronny ist durch. Das war heute hier wie so ein Marathon.
Ich bin fix und fertig.
Genau, hier kamen auch immer mal Leute und haben ihm so ein kleines Glas Wasser ins Gesicht
geschleudert. Ja, gerade nach dem Intro, ne? Vielleicht hast du die Sauerstoffmaske gesehen. Die war in dieser Folge auf jeden Fall angebracht, die hier am Start zu haben. Ich muss auch gleich das Fenster öffnen.
Setz dich mal, ist man corny und schmeiß mal irgendwie ein bisschen Traubenzucker und dann wird alles wieder gut. Pack die Beine
wieder
hoch.
Schleichwerbung. Was ist denn heute los? Du pushst heute hart, ne?
Ja, einen Vollkornriegel eurer Wahl.
Ja, werde ich machen. Werde ich mir mal zu Herzen nehmen. Ansonsten, wir haben schon angekündigt, nächste Woche gibt es noch eine Folge und nicht irgendeine Folge, sondern Alex, es ist unglaublich, ne? Wir feiern wieder Geburtstag.
Aber das haben wir doch erst letztes Jahr.
Ja, und jetzt ist es irgendwie komischerweise schon wieder so im gleichen Monat, dass wir unser drittes Jubiläum feiern.
Das ist viel zu krass.
Das ist heftig, ne?
Das dritte Jubiläum wäre natürlich die Chance gewesen, unsere drei Zuhörer einzuladen.
Entweder das also oder vielleicht nochmal ein Gewinnspiel irgendwie an den Start zu kriegen. Vielleicht lassen wir uns noch was einfallen.
Oh, was ist denn das jetzt für eine Ankündigung hier on Tape? Zu wahnsinnig.
Ich habe nur gesagt, vielleicht. Schreibt uns auch das in die Kommentare, wenn ihr ein Gewinnspiel haben wollt. Ha, siehst du, gelockt. Die Leute direkt hier Call to Action und so.
Ja, qualifizieren tust du dich aber nur mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, habe ich gehört, lieber Ronny.
Sehr gut, Alex.
Bitteschön.
Und danach ist nochmal eine Woche Urlaub, das wollte ich nur nochmal sagen. Denn ja, nach 3 Jahren kann man einfach mal sagen, wir haben jetzt so ein Standing in der Szene, kann man nochmal sagen, macht's gut, tschüss, bis bald. Wir sind eine Woche raus und du kannst die Abmoderation machen.
Nö, das war doch ein guter Tease, aber ich gehe davon aus, dass wir den aktuellen Release-Plan auch nochmal in der Jubiläumsfolge erwähnen werden. Und das ist aber auf jeden Fall schon mal ein guter Anlass, nächste Woche wieder dabei zu sein. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes.
Das liegt uns am Herzen.
Das gibt's nur einmal. Und von daher freue ich mich da auch ganz besonders schon drauf und sage vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an dich, Ronny. Bleibt schön gesund.
Macht's gut.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Wupp, wupp. This conversation can serve no purpose anymore.